ARD Sounds.
Ich bin aus meiner Wurzeln heraus in der Türkei. Ich fühle mich jetzt in Deutschland zu Hause. Wir sind eine der besten Universitäten Deutschlands und wir haben so viel Potenzial, noch besser zu wachsen. Das ist, glaube ich, was mich treibt. Ich habe ja nicht nur die Konflikte und die Herausforderungen geerbt, sondern auch eine tolle Universität mit unglaublich guten Forschenden und Lehrenden und Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Mitarbeitenden.
Alles neu macht der April. Seit dem 1. April hat Berlin etwas, was einmalig in Deutschland ist, nämlich die erste Frau mit türkischen Wurzeln als Präsidentin einer technischen Universität. Sie heißt Fatma Deniz. Und in der Spreepolitik reden wir heute über diese spannende Personalie. Was sich in Brandenburg an den Unis tun wird, ist übrigens auch spannend. Stichwort Lex Plattner. Und dann schauen wir noch auf ein Thema, das gerade viele beschäftigt, wie der Iran-Krieg das Leben der Hauptstadtregion verteuert und welche Kopfschmerzen er Unternehmen bereitet. Damit herzlich willkommen zum landespolitischen Podcast des RBB, der Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller. Und zusammen mit mir hier im Podcaststudio an der Masurenallee sind Agnes Sundermeier aus der Berliner Landespolitikredaktion und Martin Adam aus Potsdam. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir starten mit der Frau, die am 1. April ihr Amt als Präsidentin der TU Berlin angetreten hat und jetzt für einen Riesenbetrieb verantwortlich ist. 43.000 Menschen, 35.000 Studierende, 8.000 Mitarbeitende. Fatma Deniz ist, wie gerade schon gesagt, die erste türkischstämmige Frau, die eine technische Universität in Deutschland leitet. Agnes, du hast Frau Deniz getroffen, warst mit ihr auf dem Campus unterwegs. Was sollten wir über die neue TU-Präsidentin wissen?
In erster Linie hat sie eine sehr, sehr internationale Laufbahn hinter sich. Sie ist in München geboren, da aber gar nicht lang geblieben, sondern dann für ihre gesamte Schullaufbahn in die Türkei gegangen, nach Bursa. Das ist die viertgrößte Stadt der Türkei, wusste ich vorher auch nicht. Auf jeden Fall hat sie diese Zeit sehr stark geprägt. Sie spricht auch heute davon noch, dass Türkisch ihre Muttersprache ist, obwohl sie ja nicht in der Türkei geboren ist und von ihrer Heimat, der Türkei. Dann ist sie zum Studium nach München gekommen, dort an die Technische Universität gegangen und dann hat sie in Kalifornien geforscht. Also sie hat eine sehr internationale Laufbahn hinter sich, bevor sie dann an die TU gekommen ist und dort dann Professorin für Informatik wurde und dann auch später zur Vizepräsidentin. Also bevor sie jetzt zur Präsidentin geworden ist, war sie schon seit über anderthalb Jahren Vizepräsidentin der TU.
Und ist noch relativ jung, 42, ne?
Genau.
Du warst mit ihr unterwegs auf dem Campus, habe ich schon gesagt. Sie ist da, hast du erzählt, auch ins Gespräch gekommen mit den Studierenden, hat ja auch gesagt, dass sie so einen kulturellen Umschwung will an der Uni. Was heißt denn das für sie?
Das war ganz spannend zu beobachten, wenn du jetzt sagst, ich habe ja sie auch im Gespräch mit den Studierenden erlebt. Man merkt sofort, da wurde so eine ganz warme Atmosphäre auch deutlich. Also sie möchte und hat es bisher auch schon so gepflegt, die Nähe zu den Studenten eben pflegen, zu den Studierenden, weil sie den Austausch schätzt, weil sie den als sehr wertvoll erachtet, um auch Transformationsprozesse in der Uni anzustoßen. Also wie gehen die mit KI um? Welche Medien nutzen die? Wie kann sie davon profitieren, auch im Universitätsalltag? Und ihr erklärtes Ziel ist es, diese Lücke zwischen Uni-Präsidiumshierarchie und Studierenden eben so weit wie möglich zu schließen, um eben im Austausch zu gehen und die aktuellen Probleme, vor denen die TU eben steht, auch besser und schneller lösen zu können.
Probleme ist ein ganz gutes Stichwort. Fatma Deniz ist die Nachfolgerin von Geraldine Rauch, die war ja zuletzt ziemlich umstritten wegen ihres Umgangs mit dem Nahostkonflikt und Protesten an der TU. Hängt das noch nach?
Ja, ich würde sagen, das hängt ganz deutlich nach und das ist sicherlich auch Teil der Entscheidung für Fatma Deniz als neue Präsidentin, die ja dann im Dezember auch gewählt worden ist. Rauch war deswegen so umstritten, weil sie sich eben politisch sehr stark positioniert hat. Und antisemitische Posts geliked hat. Das ist auf viel Kritik gestoßen bei der Politik, aber auch in ihrer eigenen Hochschule. Der Akademische Senat hat ihr nicht mehr das Vertrauen ausgesprochen. Und Fatma Deniz ist da eine ganz andere Person. Sie wirkt deutlich integrativer, soll das sicherlich auch sein und möchte eben auch alle Studierenden mitnehmen. Und sie möchte verhindern, dass sich die TU in politischen Grabenkämpfen verliert.
Agnes, was ist denn dein Eindruck? Weiß Fatma Deniz schon genau, was sie vorhat mit der TU, wo sie hin will mit der Hochschule?
Ja, Fatma Deniz war ja schon anderthalb Jahre Vizepräsidentin für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das waren ihre Spezialgebiete, ihre Aufgaben. Und daraus zieht sie auch konkret die Ziele, die sie jetzt für die Uni sieht und vorhat. Also sie möchte ganz klar raus aus zu viel Bürokratie, möchte entbürokratisieren und Digitalisierung nutzen, um eben Prozesse auch für die Studierenden leichter zu machen, sodass die schneller zu Forschungsergebnissen kommen. Die Studiengänge modernisieren, das ist ein großes Ziel. Und das andere große Ziel ist natürlich auch, die Uni mit all ihren Problemen, gerade dem Sanierungsstau, zu reformieren und da eben dafür zu sorgen, dass die Lehre in einer besseren Umgebung stattfinden kann und die Studierenden bessere Bedingungen haben.
Sanierungsstau ist ein Stichwort, was schon ganz gut illustriert, wie schwierig die Lage der TU gerade ist und damit auch für Fatma Deniz. Es gibt weniger Geld vom Land Berlin, aber gleichzeitig wird erwartet, dass trotzdem weiter super Lehre, Spitzenforschung betrieben wird. Bevor wir weiter mit dir über die Herausforderungen sprechen, Agnes, Martin, würde ich dich gern in die Diskussion reinholen, denn auch bei euch in Brandenburg tun sich spannende Dinge, wenn es um die Unis geht. Und die Frage, wie macht man die Hochschulen attraktiver? Wie stellt man sich besser auf im Rennen um die besten Köpfe?
Genau, auch in Brandenburg herrscht der Wunsch vor, so ein bisschen Schwung reinzubringen in die Hochschullandschaft. Manja Schüle ist die dafür zuständig, ist die Brandenburger Ministerin für Wissenschaft und Forschung. Und die hat ein Gesetz vorgelegt, beziehungsweise ist es von der Landesregierung verabschiedet worden und muss jetzt ins Parlament, was im Wesentlichen zwei Dinge leisten soll. Professorinnen und Professoren sollen schneller auf Lehrstühle an Brandenburger Unis kommen und Studierende sollen Möglichkeiten oder Menschen, die studieren wollen, sollen Möglichkeiten bekommen, an diesem klassischen NC-System, was also rein nach der Abschlussnote geht, mit Wartesemestern und also so sehr technisch ist, vorbei auch Zugang zu bekommen. Also über Eignungstests beispielsweise. Wie das genau aussieht, ist nicht definiert, aber es soll der Uni quasi mehr Möglichkeiten geben, was Lehrpersonal und was lernendes Personal sozusagen angeht. Wir können ja mal Manja Schüle hören, die doch, glaube ich, sehr zufrieden ist mit ihrem Entwurf.
Wir haben derzeit Berufungsverfahren, die in aller Regel zwischen 12 und 24 Monate dauern. Und da zu sagen, wir wollen schneller werden, das ist, glaube ich, das, was zurzeit geboten ist.
Also das fand ich schon auch beeindruckend. Mir war das nicht klar. Da ist eine Uni, da ist eine Professorin oder ein Professor oder jemand, der das werden möchte. Beide Seiten sind sich einig. Wir können uns eigentlich ganz gut vorstellen, dann dauert das 2 Jahre. Bis da was losgehen kann. Mhm. Also diesen Gedanken kann man schon nachvollziehen, glaube ich, dass das ein bisschen verkürzt werden soll. Ein halbes Jahr ist jetzt auch immer noch nicht Expressgeschwindigkeit, würde ich behaupten. Manja Schüle selbst bezeichnet diesen Entwurf als das modernste, schnellste und flexibelste Berufungs- und Auswahlrecht in ganz Deutschland.
Wie soll das denn funktionieren, dass diese Verfahren schneller werden?
Das soll vor allem dadurch funktionieren, dass die Unileitung mehr Entscheidungsmöglichkeit hat, dass schlichtweg nicht mehr ganz so viele Leute angehört werden müssen. Und das ist dann auch gleichzeitig die Kritik, die es postwendend gibt, dass es also zum Beispiel aus dem AStA, also aus der Studierendenschaft heißt, naja, so geht's ja nicht, das ist ja dann irgendwie auch weniger demokratisch. Da ist die Sorge, dass dann Fachpersonal geholt wird, was zwar fachlich sehr kompetent ist, aber was in der Lehre nicht besonders gut ist. Also die Studierenden fordern dann eher Mitspracherecht, weil sie sagen, naja, wir müssen ja am Ende auch lernen und das muss ja dann irgendwie auch passen.
Und im Senat wären die eben dabei, ne? Da sitzen ja die verschiedenen Hochschulgruppen, unter anderem auch AStA.
Genau, und dieser Senat wird also quasi ein bisschen an den Rand gedrängt. Das soll dann das Präsidium mehr Entscheidungshoheit bekommen.
Mhm. Nun hat Wissenschaftsministerin Manja Schüle gesagt, dass sie sich davon einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil erhofft. Und sie hat gesagt, ich zitiere jetzt mal, das neue Gesetz entscheide, ob Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler künftig in Augsburg, Basel oder Zürich unterschreiben oder in Eberswalde, Potsdam oder Cottbus. Ist das Wunschdenken oder ist das realistisch?
Interessant ist vor allem, dass sie die US-amerikanischen Unis dabei nicht genannt hat. Das war jetzt also eher der deutsche Nahbereich, den sie da angesprochen hat, weil das ist ganz erkennbar ein Gedanke dabei, dass man sagt, wenn in der US-amerikanischen sehr hochkarätig besetzten Hochschullandschaft jetzt dank Donald Trump solche Umbauten stattfinden.
Dank in Anführungszeichen.
Und dort die Wissenschaftsfreiheit auch einfach bedroht ist zum Teil und Menschen dort nicht mehr forschen und lehren können und oder wollen, dann wäre das doch eine Chance, die Brandenburg nutzen könnte und sagen könnte, kommt doch zu uns. Hier geht das. Ob das am Ende funktioniert, das wird sich zeigen. Das ist natürlich wie immer so ein bisschen in Hoffen und Pokern auf die Zukunft. Ich halte es für realistisch, dass es zumindest die Chancen erhöht, wenn man das ganze Verfahren ein bisschen vereinfacht, weil wie gesagt, 2 Jahre sind eine lange Zeit. Und wenn dann jemand in den Vereinigten Staaten sitzt oder sonst wo auf der Welt und überlegt, wo kann ich jetzt meine Forschung hintragen, wo kann ich weitermachen, dann ist das, glaube ich, entscheidend, ob man dieser Person in Aussicht stellen kann, innerhalb des nächsten halben Jahres eine Entscheidung zu treffen. Oder wir melden uns 2028.
Nun gibt es nicht nur Zustimmung für diese Reform. Von der Linken zum Beispiel hören wir, die Landesregierung buckele vor Hasso Plattner und schenke ihm eine Gesetzesänderung. Was hat es damit auf sich?
Der Hintergrund ist der, Hasso Plattner in Potsdam ja sehr präsent.
SAP-Gründer, Mäzen.
Genau.
Superunternehmer.
Mensch mit viel Geld und viel Einfluss dadurch auch, der dort das Hasso-Plattner-Institut hat, der die Hasso-Plattner-Foundation, also eine eigene Stiftung hat. Und mit dieser Stiftung zusammen ist an der Uni Potsdam eine Fakultät eingerichtet worden, die nennt sich Digital Engineering. Und da gibt es quasi eine Vereinbarung, das Versprechen der Landesregierung, das zu unterstützen und eben schneller, flexibler, wettbewerbsfähiger zu machen. Das ist ein Teil davon. Also wenn jetzt quasi Professorinnen und Professoren schneller und leichter berufen werden können, dann zielt das auch auf diese Fakultät ab. Und daher der Vorwurf, naja, man hat jetzt quasi gebuckelt vor Hasso Plattner.
Lex Hasso Plattner heißt es dann.
Ist das Schlagwort. Ich glaube, dieser Vorwurf ist ein bisschen ungerecht, weil es geht eben nicht nur um diese Fakultät, es geht nicht nur um das Geld von Hasso Plattner, es geht tatsächlich darum, dass die Brandenburger Hochschullandschaft schneller und flexibler wird und auch einfach schneller reagieren kann auf eine Welt, die sich ziemlich schnell verändert.
Und du hattest es eben schon erwähnt, es soll eben auch Änderungen geben, was die Zulassung von Studierenden angeht. Da haben wir gehört, unter anderem vom Vorsitzenden der Brandenburgischen Landeskonferenz, der Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten, dass der gesagt hat, das findet er total richtig, dass man bei der Studierendenauswahl flexibler wird.
Ja, und es war interessant, dass die Reaktion der Studierendenvertretung so ein bisschen, na nicht zweigeteilt war, die war erst zustimmend und dann ablehnend, so wie ich es verstanden habe. Am Anfang hieß es ja, flexiblere Zugänge, auch aus unserer Perspektive nicht schlecht. Und dann drehte sich das so ein bisschen in Richtung Kritik wieder, dass es zumindest aus dem Aster der Uni Potsdam, glaube ich, hieß, naja, dann ist das ja alles abhängig davon, ob sich jetzt quasi Studierende, die sich da, oder Bewerberinnen und Bewerber mit der jeweiligen Person auf der anderen Seite, mit dem Professor, der Professorin gut verstehen. Da kommt so eine persönliche Komponente rein und das benachteiligt andere. Auch das ist wieder was, wo man geteilter Meinung sein kann und am Ende schauen muss, wie sich die Studierendenschaft verändert. Ich würde sagen, es war lange Zeit eine Kritik, auch von Studierendenvertretungen, dass es dieses steife NC-System gibt. Und wenn man während der Schulzeit, was weiß ich, Probleme zu Hause hatte oder einfach schlichtweg eine schlechte Schule, schlechte Lehrkräfte, schlechte Lernbedingungen, was es ja nun wirklich gibt in Deutschland, und dadurch einen schlechten NC mitbringt, einen schlechten Abischnitt, hat man dann weniger Chancen, obwohl man vielleicht für ein Fach brennt. Und da finde ich den Gedanken erstmal nachvollziehbar, dass man Möglichkeiten eröffnen möchte zumindest. Ob das die Uni denn macht, ist ja noch eine andere Frage. Aber dass die Politik dem nicht im Wege steht, zu sagen, na dann lass uns doch ein Auswahlverfahren machen. Lass uns doch Leute zu Interviews einladen. Lass uns doch anrechnen, was die an praktischer Erfahrung mitbringt zum Beispiel.
Dann kommen wir nochmal zurück zur TU Berlin und zu Fatma Deniz. Agnes, Sanierungsstau hattest du schon gesagt. Wir lesen immer wieder Berichte über nicht funktionierende Toiletten, über bröckelnde Decken. Der Sanierungsstau nur bei der TU, 2,4 Milliarden Euro, ist ja eine unglaubliche Summe. Wie will Fatma Deniz daran?
Bei allen Berliner Unis liegt der Sanierungsstau bei über 8 Milliarden. Also es ist überhaupt kein TU-Problem, kein reines. Aber natürlich muss sie sich damit besonders auseinandersetzen. Das ist ein Riesenthema und man versucht dem jetzt auf unterschiedlichen Wegen beizukommen, versucht es mit Hilfe des Senats. Der Senat hat angeboten, er will eine Hochschulbaugesellschaft ins Leben rufen, die dann selbst Projekte initiieren kann.
Also für die Unis quasi
genau,
baut, ne?
Für die Unis, Vorbild Österreich, oder? Richtig, Vorbild Österreich, wo das super läuft und die mithilfe dieser Baugesellschaft auch kräftig sanieren konnten. Und genau, die soll bauen, die soll eben auch schneller bauen, Genehmigungsverfahren beschleunigen können. Und dann aber an die Unis die Gebäude vermieten. Und das ist genau der Knackpunkt. Da sagen die Unis, das könnte uns den Etat krass kürzen, indem wir eben hohe Mieten zahlen müssen. Das können wir eigentlich so erstmal unbestimmt nicht hinnehmen. Wir müssen da konkretere Rahmenbedingungen haben. Es gibt noch mehr Kritikpunkte. Ein anderer ist, dass man eben auch weiter für die Verwaltung, fürs Facility Management der Unis zuständig sein möchte, da auch eingreifen möchte, gucken möchte, wie werden die Gebäude in Schuss gehalten. Das will man auf den eigenen Tisch ziehen. Und das sieht der Senatsentwurf eben auch gerade nicht vor. Und was auch nicht passt, ist, dass man da noch nicht genau weiß, wie viel Mitspracherecht man überhaupt hat, was genau saniert werden soll und gebaut werden soll. Also dieser Plan ist hoch umstritten und die TU speziell geht jetzt eigene Wege. Es gibt zwei ganz konkrete Bauvorhaben, die die Uni hat. Einmal beim Mathegebäude und einmal im Hinterhof des Hauptgebäudes. Das konnte ich mir auch angucken. Es ist eine recht große Baustelle und da soll entstehen ein Versammlungsgebäude für Kurse, für Studenten, Studierende, die eben einfach mal sich treffen wollen und austauschen wollen. Die wollen auch sehr nachhaltig bauen. Da werden jetzt gerade schon Stahlträger aus dem Ostbahnhof verbaut. Also die wollen damit auch so eine Art Vorzeigeprojekt liefern, um Unibauen neu zu erfinden und sich vor allen Dingen selbst zu helfen, um Räume zu haben, die funktionieren.
Ich kann mir vorstellen, Spitzenforschung ist nicht ganz leicht, wenn einem wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt. Gleichzeitig sind, glaube ich, auch die Erwartungen von außen wirklich hoch. Du warst bei einem Termin beim Start-up-Verband, Agnes, da war auch die Bundesforschungsministerin Dorothee Bär dabei. Was will die denn auch von den Berliner Unis? Was sind da die Erwartungen?
Ja, das war eine Veranstaltung, so wieder der Link auch zur TU, in der Peter-Behrens-Halle der TU. Das ist die Halle, wo Bauingenieure ihre Forschung ganz praktisch erproben können. Eine Riesenhalle in Wedding. Und der Deutsche Startup-Verband hatte da geladen, unter anderem eben Fatma Deniz und die Bundesforschungsministerin. Und die hat klar auf dem Podium gesagt, dass sie natürlich auch Wissenschaft und Forschung in der Pflicht sieht, stärker auch sich an Wirtschaftskraft zu beteiligen, also in Ausgründungen zu gehen, in Kooperation mit der Industrie auch zu gehen, auch Stichwort Souveränität und internationale Krisen, sich auch beim Thema Militärforschung eben stärker zu beteiligen und ihre Forschung nicht nur für zivile Zwecke eben einzusetzen. Und da gibt es aktuell einen klaren Dissens zur TU. Die TU hat eine Zivilklausel, die besagt, dass sie sich dazu verpflichtet, ihre Forschung ausschließlich für zivile Zwecke einzusetzen. Und das widerspricht natürlich dem, was wir da von der Bundesebene gehört haben.
Okay, wir reden also hier möglicherweise auch über Einsatz in Kriegen, was übrigens, Stichwort Krieg, eine gute Überleitung ist zu unserem zweiten Thema im heutigen Podcast. Dass im Iran Krieg herrscht, das spüren wir auch hier in Brandenburg und Berlin. Wer zuletzt zum Tanken musste, der hat vermutlich geschluckt angesichts der hohen Spritpreise. Helfen soll da ja eine neue Regel seit dem 1. April, dass Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen. Aber ob das wirklich Entlastung bringt, ist unklar. Der Iran-Krieg ist ein Preistreiber. Das zeigen aktuelle Zahlen, die das Amt für Statistik Berlin und Brandenburg in dieser Woche vorgestellt hat. Wer das Gefühl hat, das Leben ist in den letzten Wochen teurer geworden, dieses Gefühl trügt nicht. Die Inflationsrate geht hoch. Verbraucherpreise im März, wenn wir mal kurz gucken, Berlin 2,5% plus Brandenburg 2,8% höher als vor einem Jahr. Und vor allem auch im Vergleich zum Februar, Kriegsbeginn im Iran war ja der 28.02., ist das in den letzten Wochen nochmal deutlich angestiegen. Und hauptverantwortlich für diesen Anstieg sind die Energiepreise. Und was man, glaube ich, hier in der Region merkt, ist, dass die Folgen dieses Iran-Kriegs nicht nur bei den Verbrauchern Ängste schüren, sondern auch bei der Wirtschaft. Martin, ihr habt euch bei einem Brandenburger Unternehmen umgeschaut, wie sich der Krieg da auswirkt. Was haben die euch erzählt? Was habt ihr gesehen?
Wir waren bei einem ganz spannenden Unternehmen in Eberswalde, bei einem Kranhersteller, Ardelt heißen die, und die stellen so Riesenkräne her. Sowas, was man in so Hochseehäfen findet, die dann so Container durch die Gegend tragen und so. Also eine phänomenal große Operation. Und bei denen, die kann man so ein bisschen wie so ein Barometer quasi nehmen für die Wirtschaftslage. Die hatten ein Vorgängerunternehmen, das ist insolvent gegangen infolge des Ukraine-Kriegs, als die Energiepreise gestiegen sind. Und das jetzige Unternehmen, das Nachfolgeunternehmen, die haben ganz volle Auftragsbücher, sind ganz zufrieden, sind aber schon auch in einer bedrängten Situation jetzt durch den Iran-Krieg. Und interessanterweise sind es natürlich auch die Energiepreise. Wir haben mit Julian Hirte gesprochen, der ist dort Vertriebsdirektor, und der sagt, der Materialpreis ist das Ding. Der Stahlpreis für diese großen Kräne.
Unsere Krane sind zu großen Teilen aus Stahl gebaut. Es ist nicht nur der Stahlpreis, es ist aber auch die Lieferzeit. Lieferzeiten können sich dramatisch verändern. Und wir stehen immer vor der gleichen Herausforderung, habe ich das Material zur rechten Zeit, zum rechten Preis am Ort.
So, und da merkt man das, jetzt sind wir in Eberswalde in Brandenburg, und da läuft sozusagen die große Weltwirtschaft zusammen. In dem Moment, in dem Transportwege erschüttert sind, wo nicht mehr klar ist, können die Transporte durchkommen, so wie sie geplant sind, können die zum richtigen Zeitpunkt durchkommen, können die für die Kosten durchkommen. Straße von Hormuz sehen wir auch gerade, die Ölpreise gehen hoch, das macht natürlich auch die Transporte teurer. Die planen so einen Kran. Also der Bau dieses Kranes ist geplant für 12 bis 18 Monate. Das ist eine wahnsinnige Zeit. Wenn die am Anfang sagen...
Da kann man ja einen Professor für berufen. Eben, eine Professorin an der Brandenburger Uni. Ja?
Wenn die am Anfang sagen, wir verkaufen euch diesen Kran für Preis X und 18 Monate später liefern die das Ding aus und der kostet anderthalb Mal so viel, weil alles teurer geworden ist, so funktioniert kein Unternehmen. Hm. So, und das bringt die also in die Bedrängnis. Natürlich verkaufen sie diese Kräne auch nicht nur nach Deutschland. So viele solche großen Anlagen haben wir gar nicht. Die exportieren weltweit. Und da kommen wir hatten Donald Trump vorhin schon kurz angesprochen, da treffen wir ihn jetzt nochmal. Denn es ist eben nicht nur die Wirtschaftslage, die Konfliktlage auf der Welt, es ist eben auch die US-Zollpolitik, die da das Wirtschaften sehr schwer macht.
Agnes, du hast auch für Berlin recherchiert zu den Sorgen der Wirtschaft in Berlin. Was hörst du?
Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt natürlich gerade aufgemerkt, weil das, was Martin erzählt, betrifft natürlich auch Berlin, weil die wirtschaftliche Auswirkung der Situation in der Ost macht natürlich nicht vor den Landesgrenzen halt. Und ja, Stichwort Verknappung der Rohstoffe und unsichere Lage. Da habe ich auch gehört, gerade aus der Bauwirtschaft, dass eben Asphalt jetzt einen volatilen Preis bekommen hat. Und zwar genau seit ein paar Tagen. Da haben die Asphaltmischwerke, ich habe auch viel dazu gelernt, ihre Preisbindung sozusagen aufgehoben, rufen jetzt Tagespreise auf. Und das macht sich natürlich beim Hoch- und Tiefbau bemerkbar. Da können jetzt Kostenrahmen von Verträgen eben nicht eingehalten werden möglicherweise. Und es bleibt natürlich an den Unternehmen hängen, weil die Auftraggeber haben ja die Verträge abgeschlossen und werden höchstwahrscheinlich auch nicht so kooperativ sein, da jetzt ranzugehen und die aufzulösen. Und da sind wir gerade in der Recherche, wie viele Unternehmen das betrifft. Das werden wir auch nächste Woche hoffentlich veröffentlichen können. Und wie stark dann auch.
Nun ist es ja so, dass der Iran-Krieg die Wirtschaft in einer Situation trifft, gerade in Brandenburg, die nicht so rosig ist. Das Amt für Statistik hat diese Woche Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung 2025 in Berlin und Brandenburg präsentiert. Bevor wir zu Brandenburg kommen, Martin, vielleicht nur kurz zu Berlin. Also für Berlin war das eigentlich ganz positiv. Wirtschaftsleistung zugelegt und zwar deutlich über dem Bundesdurchschnitt. 1,1% plus, Platz 3 bundesweit. Bei der Wachstumsrate in Brandenburg sah es nicht so gut aus.
In Brandenburg sah es nicht so gut aus, aber tatsächlich auch gar nicht, also nicht so dramatisch, wie manche erwartet hatten. Minus 0,2% sind es im Vergleich zum Vorjahr. Das ist, wenn man so ein Entwicklungsranking jetzt bundesweit zwischen den Bundesländern aufstellt, dann ist da Berlin auf Platz 3 ganz gut platziert. Brandenburg ist auf Platz 11 von 16. Nicht so schön, aber auch noch nicht quasi der ganz dramatische Abgrund. Benjamin Gampfer ist dafür zuständig beim Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Der hat diese Zahlen vorgestellt und der hat diesen Berlin-Brandenburg-Vergleich auch nochmal aufgemacht.
Auf jeden Fall, Berlin sind ja mittlerweile tatsächlich auch die Startup-Bereiche, klassische Bereiche, ne, geworden sozusagen. Also wenn jetzt im Bereich Information und Kommunikation und Wachstum da ist, dann ist das im Prinzip in der Branche, die genauso groß ist wie Bau und verarbeitendes Gewerbe zusammen in Berlin. Insofern ist es natürlich trotzdem erfreulich, wenn auch die Klassiker in Berlin auch das verarbeitende Gewerbe und Baugewerbe gut abschneiden. Und in Brandenburg, ja, da haben wir tatsächlich, wenn im verarbeitenden Gewerbe, was natürlich viel wichtiger ist im Flächenland Brandenburg, wenn dann eine Wirtschaftsleistung zurückgeht, schon einen großen Durchschlag auf die Rezession dann gehabt.
Genau, da haben wir es gehört. In Brandenburg ist halt schlichtweg die Wirtschaft ein bisschen anders aufgebaut. In beiden Ländern ist es interessanterweise der Dienstleistungssektor, der die Bilanz ein bisschen nach oben zieht. In Brandenburg haben wir aber eben viel verarbeitendes Gewerbe. Nicht viel, aber doch auch Industrie. Und die Bauwirtschaft in Brandenburg ist knapp 3% zurückgegangen, das verarbeitende Gewerbe fast 6%. Also da spürt man das, worüber wir eben bei den Kränen auch gesprochen haben, die Stahlpreise, die Transportpreise. Und die zusammen alleine stellen etwa ein Fünftel der Brandenburger Wirtschaftsleistung. Das kann man dann nicht mehr so gut kompensieren.
Lass uns noch einen Blick tun auf das Thema Exportergebnisse. Sind in beiden Bundesländern gestiegen, aber auch mit einem Aber teilweise dran.
Ja, wobei man tatsächlich sagen muss, der Export ist in Brandenburg gerade das, was die Bilanz korrigiert. Also woran man sich ein bisschen festhalten kann, das ist gestiegen auf 24,5 Milliarden Euro. Das sind in Brandenburg vor allem erstmal Kraftfahrzeugteile, also Tesla, Autos, Autoteile. Das hat um 12% zugelegt. Danach kommen interessanterweise schon Nahrungs- und Futtermittel. Und wir können nochmal Benjamin Gampfer hören vom Statistikamt zu dieser Rolle des Exports.
In die USA haben wir ein Minus im Vergleich zum Vorjahr, also in Berlin ungefähr 6% und in Brandenburg gut ein Viertel der Exporte, die zurückgegangen sind. Für Brandenburg ist es nicht ganz so stark relevant, weil die USA nicht der wichtigste Exportmarkt sind. In Berlin ist es schon so, dass die USA noch der wichtigste Exportmarkt sind. Andererseits konnten eben andere Märkte erschlossen werden. Also sowohl in Brandenburg als auch in Berlin sind die Exporte ins nähere Ausland gestiegen und das hat dazu geführt, dass eben insgesamt die Brandenburger und Berliner Wirtschaft im Außenhandel zumindest ganz gut dastehen.
Näheres Ausland, was heißt das?
Aha, genau, das ist nämlich der interessante Punkt. Das nähere Ausland ist vor allem Polen. Polen ist schon länger, seit mehreren Jahren, für Brandenburg der wichtigste Handelspartner. Und ein Drittel aller Im- und Exporte der Brandenburger Wirtschaft gehen nach Polen oder kommen aus Polen. Also das ist wirklich, diese Verbindung ist sehr, sehr eng, was einen dann auch nochmal anders darüber nachdenken lässt, wenn dort relativ leichtfertig erst von Deutschland, dann von polnischer Seite Grenzkontrollen eingeführt wurden. Weil das ist, also das geht wirklich irgendwie auf den Nacken dieser Unternehmen. Und der Export nach Polen ist alleine im letzten Jahr, das sind jetzt Zahlen für 2025, im Vergleich zu 2024 um fast 5% gestiegen. Und das ist dann doch entscheidend. Wir recherchieren dazu auch gerade, es gibt zig Brandenburger Unternehmen, die zum Teil nicht mal nur nach Polen verkaufen, sondern aus Polen einkaufen, nach Polen exportieren und einen Teil ihrer Produktion in Polen haben. Also diese Verflechtungen sind sehr eng. Und da passiert jetzt was, was, glaube ich, immer wieder vorkommt, dass man Polen aus deutscher Perspektive so ein bisschen unterschätzt. Es gibt so eine Zahl, die das immer ganz gut vor Augen führt, die man da einrechnen muss. Als Exportpartner für die gesamte deutsche Wirtschaft ist Polen wichtiger als China. Und das ist, glaube ich, in Deutschland auch in der Brandenburger Landespolitik noch nicht genügend berücksichtigt.
Also wir haben Recherchen in Brandenburg laufen, wir haben auch Recherchen in Berlin laufen. Freue mich schon auf die Ergebnisse. Agnes Sundermeier, Martin Adam, danke, dass ihr da wart.
Und danke dir, gern.
Gerne.
So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir für alle, die noch mehr auf die Ohren haben wollen. Bei Berlin Sounds Inside, dem Musiktalk mit Anja Kaspari, geht es in der aktuellen Folge um die wunderbar verrückte Punk-Ikone Nina Hagen. Sie lässt ihr Leben Revue passieren, spricht unter anderem über erzwungene Abtreibungen, ihren tiefen Glauben und eine aktuelle Playboy-Anfrage. Berlin Sounds Inside gibt's natürlich in der ARD Sounds App, genau wie uns die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.